Der letzte Redner für unsere Vormittagssession jetzt ist Herr Holger Söke. Herr Söke ist Leiter der Testabteilung für Produkte und Komponenten bei der UL International in Wilhelmshaven. Früher habe ich immer verstanden, Deutsche Windenergieinstitut, aber das ist schon ein paar Jahre her jetzt, glaube ich. Ja. Ihr Thema ist Lebenszeitverlängerung, beziehungsweise wie kalkuliert man die Restlebensdauernutzung von Windanlagen, Windparks? The floor is yours. Thank you.
Dankeschön, Frau Neid, für die Einführung und danke auch an die IG Windkraft für die Einladung und die Möglichkeit, hier unser Verfahren vorstellen zu können. Wie Sie gerade gehört haben, UL, will ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, UL International ist, Renewables ist sozusagen gespeist aus der Zusammenschluss der ehemaligen DEWI GmbH, sesshaft in Norddeutschland, Wilhelmshaven und dem AWS True Power Firma in Nordamerika zusammengegangen. Damit haben wir jetzt im Wind circa 400 Ingenieure am Start für die allen Tätigkeiten und Dienstleistungen, die wir dort anbieten. Das nur als Hintergrund ganz kurz, aber da die Zeit drängt und ich ein relativ komplexes technisches Thema Ihnen vorstellen möchte, versuche ich das mal zu konsolidieren, zu schnell zu machen. Also wenn es also um die Bestimmung der Restlebensdauernutzung geht, dann sind da eigentlich alle Interessensvertreter befragt oder eingebunden. Es geht eigentlich tatsächlich um die Frage, ob man am Ende oder wenn man sich am Ende einer der Betriebslebensdauer eines Windparks nähert, ob man dann eine Repowering Option zieht oder ob man die Betriebsdauer ausdehnen kann. Da sind dann die verschiedenen Stakeholder gefragt und haben mal ihre Meinung dazu. Das Bild zeigt Ihnen kurz, welche wir da identifiziert haben. Im Übrigen geht es natürlich immer darum, einen möglichen Weiterbetrieb unter den Einhaltung der Sicherheitsbedingungen und sicheren Betrieb zu gewährleisten und dabei die Resultate der Investitionen in den Windpark deutlich zu verbessern. Wenn wir auf die Wirtschaftlichkeit gucken, dann kann man das also zum Beispiel am Internal Rate of Return messen und die Kollegen haben sich darüber Gedanken gemacht, wie man das Ergebnis dort beeinflussen könne. Wir sind da auf vier, sag ich mal, Hebel gekommen, die im Wesentlichen bedient werden können, um eine verbesserte Wirtschaftlichkeit herzustellen. Zum Teil haben wir eben schon davon gehört. Also man kann zum Beispiel sich um die Verfügbarkeit kümmern, dass die Maschinen möglichst hoch Verfügbarkeit haben. Reaktionszeiten kurz sind für Ausfälle oder Ersatzteilbeschaffung. Anderes Thema ist Betriebseffizienz. Mein Vorredner hat ja darüber gesprochen, dass man die Wakes vielleicht steuern könnte, um Maschinen besser produzieren zu lassen, die in der zweiten Reihe stehen. Also hier geht es darum, das Leistungsverhalten des Windparks als solches zu optimieren. O&M-Kosten. Direkter Vorredner, da hatten wir also das Thema, wie man das Strategien entwickeln kann, Kosten zu entwickeln oder die Kosten zu optimieren an der Stelle. Und als viertes ist natürlich die Möglichkeit, die Betriebslebensdauer eines Windparks auszudehnen über den berechneten Ansatz hinaus. Wenn wir uns angucken, welche Möglichkeiten da ein Optimierungspotenzial zugrunde gelegt werden, dann sieht es so aus, als ob die Verlängerung der Lebensdauer des Betriebs eines Windparks die weitaus größten Potenziale zur Nutzung, zur Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses zeigt. Lifetime Extension auf Neudeutsch oder Restlebensdauer Nutzung. Was machen wir da eigentlich? Was ist der Grundgedanke des Konzeptes? Es ist also davon auszugehen, dass Maschinen üblicherweise für 20 Jahre oder so ähnlich in dem Bereich jeweils ausgelegt worden sind. Dementsprechend haben die Maschinen also eine Entwurfslebensdauer, in der sie sicher betrieben werden können, die auch Grundlage der Zertifizierung sind und Betriebsgenehmigungen sind. Das ist dargestellt in diesem Diagramm in der blau gestrichelten Linie. Wir sehen da die akkumulierte Schädigung auf der Y-Achse und die Lebensdauer in Jahren auf der X-Achse. Und es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Betriebs sozusagen die akkumulierte Schädigung bis auf 100% ansteigt, und zwar nach 20 Jahren im Idealfall, wie ausgerechnet. Und dann ist praktisch ein Schädigungsniveau erreicht, was einen sicheren Weiterbetrieb oder einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb nicht mehr erlaubt. Deshalb müsste dann an dieser Stelle der Windpark aus dem Betrieb genommen werden oder die einzelne WEA. Tatsache ist aber so, dass wir Standorte haben, die nach Klassen definiert sind. Also die Entwurfsrichtlinie sieht dort Standortklassen vor, die natürlich bestimmte Parameter haben, das werden wir gleich noch sehen. Es kann aber so davon ausgegangen werden, dass die Grundidee ist, dass an einem bestimmten Standort die Verhältnisse durchaus weniger belastend sein können, als die, die in einem Entwurf angenommen wurden, damit man die entsprechende Sicherheit hat. Wie kann man also diese Sicherheit, diese überschüssige Sicherheit sozusagen nutzen? Das ist genau das Thema hier. Wenn ich mir also die grüne Linie angucke und mir die Schädigungsentwicklung angucke, über die, dann reicht es hier in diesem Beispiel bis zu 26 Jahren, würde also suggerieren, dass wir den Park 6 Jahre länger betreiben lassen können. Um das umzusetzen, also das Verfahren dazu, um das auszurechnen bzw. zu bestimmen, haben wir als UL schlagen wir einen zweifachen Ansatz vor, der einmal geteilt ist, also im Wesentlichen ein analytischer Ansatz ist, bei dem wir, wie gesagt, davon ausgehen, dass die tatsächlichen Bedingungen nicht identisch sind mit den Entwurfsbedingungen und deshalb es Sinn macht, die tatsächlichen Bedingungen in eine Simulation der Anlagen und Komponenten einzuspeisen mit den tatsächlichen Standortbedingungen, mit den tatsächlichen Betriebsbedingungen, die man vorgefunden hat, um damit auf Schädigungswahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Strukturkomponenten zu kommen. Wie das geht, werden wir gleich noch sehen. Der praktische Ansatz besteht darin, dass man sagt, auch das ist am Ende eine Theorie, auch das ist eine Modellrechnung, die dahinter steht und die muss natürlich oder sollte durch auch eine physische Inspektion der Maschinen unterstützt werden, einmal zumindest zum Zeitpunkt dieser Analyse, um zu sehen, wie der Anlagenzustand tatsächlich ist und zum anderen eben halt vorgeschlagenerweise auch dann während des Weiterbetriebs regelmäßig darauf zu schauen. Dies ist der Prozess, ganz kurz, dieser Standard, das ist ein UL-Standard, den UL entworfen hat und eingebracht hat, UL 4143, für der Standard für die Windfarm Lifetime Extension. Er ist hier grob skizziert, es gibt dort drei wesentliche Punkte, die sich also um die Eingangsdaten kümmern und einen Prozess, der in weiteren 6 Schritten besteht, um zu der Aussage zu kommen, wie die Restlebensdauer pro Komponenten die Ausfallwahrscheinlichkeiten sind. Ganz wichtig hierbei ist, dass wir, wie gesagt, die Entwurfsbedingungen nicht gleich der Windparkbedingungen am Standort sind, hatte ich eben schon erwähnt. Wenn wir also diese verschiedenen Daten, diese beiden verschiedenen Bedingungen bewerten wollen, dann braucht man dafür ein Modell. Hier wird also vorgeschlagen, ein unabhängiges, aerolastisches Modell zu wählen, bei dem die Materialeigenschaften, natürlich die Technologie der Maschine Einfluss finden, die Materialeigenschaften, um damit dann auf eine kumulative Schädigung und Lebensdaueraussage zu kommen. Auch das werden wir gleich nochmal sehen. Wenn wir auf die Eingangsdaten gucken hier, dann haben wir da die IEC-Windklassen, die wir in dem Kasten dort unten sehen, Klasse 1, 2, 3 mit verschiedenen mittleren Windgeschwindigkeiten und auch maximalen Jahres erwartenden Referenzwindgeschwindigkeiten für die Maximallasten. Das ist also die Annahme, die man trifft. Man geht auch dann von einem bestimmten Betriebsszenario aus, das also eine Anzahl von Starts und Stops nahelegt. Und das alles wird dann sozusagen in der Zertifizierung der Typen Maschinen niedergelegt und dokumentiert. Dazu gehört auch eine Wartung, also ein Wartungshandbuch, wie die Wartungen durchzuführen wären. Und das ist sozusagen der Zustand in den Entwurfsbedingungen. Wenn ich mir also jetzt in die tatsächlichen Randbedingungen angucke, dann ist dort sicherlich eine andere Windverteilung vorhanden, nicht genau die der Klasse. Diese kann ich mir, sollte man kennen, auswerten. Man kann Messmastdaten auswerten, sobald denn in einem Park auch ein Mast vorhanden ist. Das ist gar nicht so selten. Man kann Mesoskale-Daten erzeugen, um die tatsächlichen Daten an dem Standort zu bestimmen. Oder eben halt auch Rückschlüsse aus den SCADA-Daten der tatsächlichen Turbinen in Produktion schließen. Auch hier gibt es Wartungshandbücher. Anzahl Starts und Stops können aus den SCADA-Daten und Alarmberichten entnommen werden. Und natürlich gibt es hier sowas wie Sektormanagement, was man vielleicht in dem Entwurfsfall für die Turbine nicht vorgesehen hat. Und tatsächliche Wartungen können natürlich auch durchgesehen werden. Jetzt gehen wir auf den Prozess nochmal ein. Also wir haben die Eingangsdaten hier, Standortbedingungen und Windturbinenbetriebsbedingungen sind einzugeben. Dort sehen wir die Reihe der verschiedenen Parameter, die da reinkommen. Die will ich nicht alle sofort durchgehen, dann habe ich meine Zeit hier schon verspielt. Wir gehen mal weiter auf den, also eine Sache, die man vielleicht sagen könnte, ist, mehr Daten bedeuten natürlich eine höhere Aussagesicherheit und das ist durchaus das, was man ja gerne hätte. Für die Berechnungsmodelle ist es ganz wichtig, dass man eigentlich davon ausgeht, dass es ein generisches Modell ist. Das heißt, man bildet die Anlagenkonzepte ab in einem generischen Modell, muss dieses dann durch Anpassung der Dimensionen und verschiedener Betriebsparameter der Realität sozusagen anpassen. Das ist deshalb nötig, weil für verschiedene Anlagen, die jetzt sozusagen dann am Ende ihrer Lebensdauer ankommen, solche Modelle damals nicht zur Verfügung standen und deshalb heutzutage ja, mit den heutigen Simulationstechnologien solche Modelle hergestellt werden könnten. Ja, wichtig ist, dass dieses Modell irgendwie validiert werden kann, entweder durch die Berechnung der oder Neuberechnung der Entwurfsdaten oder eben halt vielleicht auch durch Messungen, je nachdem, wie groß man die, ja, wie hoch die Sicherheit sein soll. Also es werden die aus diesen Daten zusammen die relevanten Entwurfslastfälle ausgewählt. Dann müssen die Windturbinen in Zellen gruppiert werden, die ähnliche Bedingungen sehen. Eine aerolastische Struktursimulation wird durchgeführt mit den eben besprochenen Modellen. Dabei werden verschiedene Messquerschnitte berechnet. Hier in dem Fall 10 sind da ausgewählt worden. Das sind also die Schlüsselstellen, an denen Schädigungen als relevant aufgesucht werden. Das sind natürlich repräsentative Fälle, das kann man im Einzelfall anders wählen, aber es sind im Regelfall also die Blätter, Blattwurzeln, der Blattflansch, die Narbe, der Wellenflansch, die Hauptwelle, der Maschinenrahmen, dessen Anschluss an den Turm, den Turmkopf und der Turmfuß und vielleicht noch ein geschweißter Hilfsrahmen. Was passiert hier, wenn ich also die Berechnung habe, dann muss ich also eine schädigungsequivalente Last bestimmen. Das gucken wir uns hier vielleicht mal an. Also die Berechnung ergibt eine Zeitreihe, also eine Zeitreihe von den Belastungsdaten, das sehen wir am linken Rand. Und diese wiederum muss man statistisch sich verfügbar machen und daraus die sogenannten Last-B- und Entlastungszyklen, die auf das Material wirken, extrahieren. Das geschieht durch eine sogenannte Rainflow-Zählung. Wer mag, kann sich das mal durchlesen, das ist ganz interessant. Man lässt also die Zeitreihe mal stellt man vertikal und lässt da gedanklich Wasser drüber tropfen. Dann sieht man, dass sich volle Zyklen, kann ich das eigentlich zeigen? Ja, dass sich hier zum Beispiel Lastzyklen ergeben von einer B- und Entlastung und die kann ich dann in ein Spektrum zählen. Das sehen wir am rechten Rand. Also man erhält dann sozusagen Anzahlen von Belastungszyklen einer gewissen Größe und die zusammen ein Belastungsspektrum, ein Betriebslastspektrum für die Komponente darstellen. Um das Ganze jetzt vergleichbar zu machen von einer Situation zur anderen und das möglichst einfach, werden also diese Belastungszyklen zusammengefasst in eine einzelne Belastung, also an einzelnen Lastamplitude, die mit einer festgelegten Anzahl von Lastzyklen aufgebracht wird oder wirkt auf die Komponente, typischerweise ein Hertz. Und diese Einzelamplitude erzeugt die gleiche Schädigung wie das gesamte Kollektiv dahinter. Das heißt, ich kondensiere alle meine Schädigungen in eine einzige Zahl, nämlich die schädigungsäquivalente Last. So, das mache ich jetzt für die verschiedenen Fälle. Also ich kann das für den Entwurfsfall machen und ich kann das für den tatsächlichen Betriebsfall machen und das für die verschiedenen Komponenten. Und dann kann ich durch den Lastvergleich, also den Vergleich der schädigungsäquivalenten Last für den Entwurfsfall mit dem Vergleich der schädigungsäquivalenten Last des Realfalls vergleichen. Beide haben die gleiche Schwingspielzahl, aber der Abstand zur erlaubten Anzahl der Schwingspiele aufgrund des Materials ist unterschiedlich lang. Das heißt, hier haben wir eine größere Reserve und die wollen wir eben halt ausdrücken. So, wenn ich das mache für die verschiedenen Komponenten, dann kann ich aus den verschiedenen Komponenten für die verschiedenen Komponenten Lebensdauern ableiten. Also eine so eine Gauss-Verteilung hier, das steht zum Beispiel für den Turmkopf. Da habe ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 50% bei dem Jahr 40. Und so kann ich das dann für die verschiedenen Komponenten machen. Die Gauss-Verteilung zeigt an, wie hoch, also wie unsicher der Wert ist. Wichtig ist, viele Daten, wie gesagt, gute Daten ins Modell rein, lässt diese Verteilung hier zusammenschrumpfen und damit die Aussage wesentlich schärfer werden und damit auch besser eine Abschätzung zulassen, was denn noch geht. Ergebnis ist sozusagen so eine Tabelle, wo wir die verschiedenen Rechnungsquerschnitte haben mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten 50% und 10%. Das wird dann zusammengefasst und danach kann man sich überlegen, ja, wie viel habe ich denn noch Reserve, die ich jetzt so letzten Endes betreiben kann. Inspektion, hatte ich gesagt, ist auch ein wichtig ergänzendes Teil dazu. Wichtig ist hier, dass die Inspektionen notwendig sind, um die theoretischen Ergebnisse zu bestätigen. Wenn ich also sehe, diese Komponente soll besonders zuverlässig noch sein, dann möchte ich es natürlich auch in der Realität sehen, dass sie nicht irgendwelche Schädigungen zeigt. Wenn man in unserem Prozess diese Restlebensdauern bestimmt, dann werden je nachdem nach Möglichkeit, wie viele Inspektionen durchgeführt werden, auch noch Abschläge dafür gemacht. Also keine Inspektion heißt, es wird der größte Abschlag sein, um dann da auf der sicheren Seite zu sein. Abschließend vielleicht noch, wir haben 77 Projekte zu diesem Thema bereits durchgeführt mit mehr als 3,8 Gigawatt installierter Leistung. Interessanterweise waren einige oder eine Mehrzahl dieser Projekte in Spanien, was natürlich damit zusammenhängt, dass in Spanien der Markt, also ein Repowering, lange Zeit wirklich unattraktiv war und weshalb alle Betreiber eigentlich in der Lage oder eigentlich sehr interessiert daran waren, ihre Assets noch ein paar Jahre länger zu betreiben. Und daher ist dort also die Nachfrage für so eine Dienstleistung wesentlich auch von dem Markt abhängig, von den entsprechenden Konditionen, ob Repowering sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ja, das ist so mein Vortrag, den ich Ihnen bringen wollte an der Stelle. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wichtig wäre mir an der Stelle eigentlich nur noch mal sagen, dass man die analytischen Modelle sauber validieren muss, dass man wissen muss, welche Parameter, welche Einflüsse haben in dieser Lebensdauerberechnung. Es gibt einige, die sind besonders empfindlich und man kann natürlich Wert darauf legen, dass man dann diese Parameter besonders gut kennt, um dann die Unsicherheiten in der Aussage zur Restlebensdauer der Komponenten einzukreisen und zu verbessern. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.